wirst du nie mehr los. Eine Geschichte von Susanne Sommer. Ein Teppich war es nicht. Nein, es war eben gar kein Teppich, sondern ein Teppichboden. Der innenausstatterische Superstar der 70er und 80er Jahre. Eine Ode an die synthetische Faser Nylon. So einen Teppichboden also spürte ich unter meinen Mädchenfüßen. So fing also alles an. So war die Textur des Bodens unter mir. Mein persönlicher Boden der Tatsachen. Ein kurzgeschorener, fellrauer Hund. Wie das kratzbürstige Haar eines eigenwilligen Dackels. Mein Teppichboden bestand aus verschiedenen Brauntönen. Und wenn ich genauer drauf blickte, ergaben sich Striche. Ich konnte mit dem Finger zwischen diesen Strichen herumfahren, wie ein Auto durch Straßen, Gassen fährt, irgendwann in einer Sackgasse landet, umkehrt, neu anfängt. Dieses Wegenetz hatte etwas Beruhigendes. Mein Finger wanderte oft, gerne und ausdauernd durch diese undefinierte, doch strukturierte Straßenkarte, und mein Finger überschrieb diese Berührungen, Befühlungen direkt in mein Nervensystem. Das heißt, die Hände seien die Erweiterung des Herzens und die Füße jene des Schoßraums. Von all dem wusste ich in meinen frühen Jahren natürlich nichts. Und doch spürte ich, wie sich mir alles, was ich ertastete, ergriff, erschritt, tief in die Zellen als ewige Erinnerung einschrieb. Damals, auf dem braunen, fellrauen Hundeboden. Alles kannte er, meine Ängste, meine Träume, meine Einsamkeiten. Mein Kinderzimmer war mein Reich, mein Spielzimmer, mein Ausprobierzimmer, mein Rückzugsort, mein Schutzraum. Wenn hinter der Tür die Realität brüllte, stöhnte, mein Zimmer war mein Boden, meine Welt. Mit dem Schulalter allerdings veränderte sich diese Welt, die Moleküle darin, die Atmosphäre, und ich konnte nichts dagegen tun. Es kam einfach eine andere Welt, eine von außen, drang in meine Welt, so wie das Nichts in der unendlichen Geschichte in die Welt der Bewohner von Phantasien eindrang. Die Schulzeit machte aus meinem Zimmer eine Welt aus abstrakten, abstrusen, absorbierenden Schulbüchern. Ein Universum, das mir als Welt und Leben verkauft wurde. Eine Welt aus genormten Informationen, kalten Fakten, die mit mir und meiner Seele nur wenig zu tun hatten. Und ich glaubte ihnen. Glaubte ihnen, dass das das Leben sei. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich weder einen Wiedehopf mit seinen wellenförmigen, verspielten Flügeln und Flügen mit meinen eigenen Augen gesehen, noch den bevorstehenden Herbst am Sammelflug und schließlich Abflug der Weißstörche in den Süden identifizieren können. Noch hatte ich je die Lentizellen, jene Ausstülpung in der Rinde von Bäumen, die den Gasaustausch ermöglichen, einer Weide oder Birke bewusst wahrgenommen oder gar gespürt. Und das, obwohl ich als Wasserwesen des Neusiedlersees von großen Familienansammlungen dieser Baumarten umgeben war. War es wichtig zu wissen, dass diese Korkporen Lentizellen heißen? Natürlich nicht, aber wie sich Lentizellen anfühlen, sie mit den Fingerspitzen zu berühren, sie mit den eigenen Augen bewusst wahrzunehmen, ja, das wäre für ein kleines Mädchen, dann für eine Teenagerin, für eine junge Frau schon von Bedeutung gewesen. Ein Aufmerksam werden auf die vielen Geheimnisse der mich umgebenden Wesen und Welten und dadurch ein mich eingebunden fühlen, eingebundener fühlen als einzigartiges Wesen der Schöpfung. Der Schauder der Ehrfurcht über die Vielfalt und Wundermächtigkeit der Natur hätte in diesen jungen Jahren über meinen Rücken kriechen sollen. Der Waldboden hätte sich viel öfter, roher und feuchter in meine verspielte Kindlichkeit und später in mein aufblühendes Frausein eintreten müssen. Der Geruch von frisch geöffneten Johanniskrautköpfchen rund um die Sommersonnenwände. Die pralle Sonnengelbfülle eines ganzen Feldstreifens dieses Herrgottsbluts hätten zu diesem Zeitpunkt meines Lebens bereits vertraute Erfahrungsgewissheiten sein sollen, körperliches Naturwissen, genau wie eine bewusste Begleitung meiner einsetzenden Blutung, ein rituelles Hinführen einer jungen Frau zu den Weiß- und Staunheiten ihrer zyklischen Natur stattfinden hätte sollen, als Erdung, als Verwurzelung, als ureigener Leuchtturm und Kompass. Stattdessen gab es aber in der Schulzeit sehr viel Innenzimmer, Innenböden, Tapeten und Teppichböden in meiner Welt, Abstraktion, Engwelten, Normen, Sitzwelten, vorgeschriebene Bereiche, von anderen ausgewählte Auszüge aus der Welt. Nachdem ich dann viel später in meinem Leben Mutter geworden war, hatte ich oft über diesen schmalen, sonderbaren Ausschnitt der Welt geweint, den ich in höflichem Bravsein, in kindlichem Vertrauen als allumfassendes, alleiniges Wissen akzeptiert hatte. Und ich hatte geweint darüber, dass mir niemand gezeigt hatte, wie ich ermächtigt, einfach, erfreulich Mutter, Partnerin, Frau und Menschin sein konnte. Darüber hatte es kein theoretisches Lehrbuch, dazu hatte es keine Multiple-Choice-Prüfungen gegeben. Die kamen dann von selbst, aus dem Leben heraus, unangekündigt, unvorbereitet, entrüstet. Und in jeden Prüfungen wurden sämtliche gezogene Quadratwurzeln, sämtliche Jahrgangs eingehämmerte Konzile und sämtliche Vorstellungen von Bruttosozialprodukten unwichtig. So vieles, was in diesem Kinderzimmer während meiner Schulzeit eingesunken war, in diesen braunen, kratzigen Teppichbodenbelag, war in meiner realen Mutter- und Frauwelt ernüchternd bedeutungslos. So richtig schön hatte ich den Dackelboden übrigens nie gefunden, zumal er nicht einmal einwandfrei geklebt war. An verschiedenen Stellen warf der Belag kleinere und größere Wellen, darunter seltsame Hohlräume, die ich als irgendwie anziehend sinnlich empfand, wenn ich mit den Fingern dagegen drückte, in ein Nichts hinein, in einen gefühlt luftleeren Raum hinein, in ein Niemandsland hinein. Hohlräume, die unter meinen Fingern sanft gummig nachgaben und Platz für Träume erlaubten. Geheime Träume. Denn die konnte mir nie jemand nehmen, auch keine Schulbuchscheuklappen, auch keine anderen Weisungen. Darin, in diesen Hohlräumen, erhielt ich mir meine Seele. Als meine Eltern den Boden aufgrund seiner Makel eines Tages rausreißen wollten, schon allein der Klang, die Energie hinter diesem Wort zog an meinem Herzen, weinte ich. Ja, ich hing sogar an schlecht verlegten krummen Teppichböden, die ich nicht mal besonders schön fand. Ich hing an Vertrautheiten, an Sicherheiten, an in Hohlräumen eingeklebten Träumen. Meine Traurigkeit, mein Abschiedsschmerz vom Wellenboden wurde von meinen Eltern nicht unter den Teppich gekehrt, sondern gesehen, gewürdigt. Und dennoch waren die Stunden des braunen Dackelhaares irgendwann gezählt. Wir suchten also einen neuen Teppichboden aus, hellblau, lustig, langhaarig, flauschig, mit rosa und gelben Flecken drin. Inseln ohne Geometrie, ohne Raster, ein blauer Ozean aus Zufälligkeit, Lebendigkeit. Die graubraunen, genormten Straßenkarten wurden durch bunte Inseltänze ersetzt. Die gewölbten Traumblasen waren gemeinsam mit dem alten Teppichboden verschwunden. Der neue Boden war einwandfrei verlegt. Es gab keine Wellenbewegungen mehr. Doch wenn ich mit meinen Fingern durch die weichen Haare des neuen blauen Sees glitt, spürte ich, Wasser ist unendlich. Wasser ist beweglich. Wasser ist weit. Wasser bietet so viel mehr Platz für so viel mehr Träume. Als Wesen des Neusiedlersees konnte ich damit sehr viel anfangen und ließ meine Gedanken, Geheimnisse darin verschwinden, verschwimmen, ausufern und hielt mich darin und daran fest, um vom Nichts das von außen in meine Welt drang, nicht verschluckt zu werden. Später, als ich schon längst nicht mehr in meinem Elternhaus wohnte, wurden die Träume erneut herausgerissen und durch einen einfarbigen, faden, charakterlosen Laminatboden ersetzt. Er ist mir nie vertraut geworden. Er ist nie mehr eine Heimat für mich geworden. Wie sollte er auch? Wilde Hoffnungen und Horizonte können unter Kunststoff nicht atmen. Mit dem Verschwinden der Teppichböden aus meinem ehemaligen Zimmer verschwand auch viel von meinen Verhaftungen an diesen Ort. Ich war schon längst weg, dem Boden meiner Kindheit und Jugend entwachsen und vielleicht sogar ein bisschen erwachsen. Auch die Träume hatten sich verändert, waren mit der Weite und Selbstfindung mitgewachsen. Und dennoch leben die Prägungen dieser frühen Bodenjahre bis heute in mir weiter. All das, was mir gefehlt hat und all das, was mich genährt hat, in meinen Fingern, in den Lentizellen meiner Haut. Spür- und nahbare Erinnerungen, verklebt in meinen Faszien und in meiner Seele. Ob schlecht oder gut geklebt, ob mit Luftblasen oder perfekt verlegt, Teppichböden wirst du nie mehr los. Danke, liebe Susanne, für diese im wahrsten Wortsinn vielschichtige und vielgeschichtige Geschichte. Es ist nicht der erste Text von dir, den wir hören, und ich weiß, dass gerade dein erster Text, Dämmerungsmomente, sehr, sehr viele schöne Rückmeldungen bekommen hat. Und vielleicht ist es dir so gegangen, liebe Hörerin, lieber Hörer, wie mir beim Hören. Ach, da ist so viel an Aufleuchten, an Innerem, so viel an Winzigkeiten in der Sprache, wo man wieder neu hinhört, wo man genau hinhören mag, wo man innerlich aufjubelt. Ich bin gerade nicht in Stimmung, jetzt irgendwelche Themen aufzureißen, obwohl es natürlich ein schönes Thema wäre, der Boden deiner Kindheit, das Zimmer deiner Kindheit, das Haus deiner Kindheit, darüber wurde auch literarisch schon viel geschrieben. Aber meine Schaurichtung geht jetzt gerade woanders hin und ich würde dich einladen, liebe Leserin, lieber Leser, Hörer, hör doch die Geschichte nochmal von Anfang, einfach die ersten paar Zeilen und mach dir Notizen, was dir da gefällt, was Susanne, die einfach auch eine geübte Schreiberin ist, macht, sodass wir beim Hören glücklich sind. Es sind nämlich Dinge, die man wirklich auch benennen kann. Dinge, die du dir auch bei deiner nächsten Geschichte ausborgen kannst oder die du in anderen Texten wiedererkennen kannst. Und sind Kleinigkeiten, sinnliche Wahrnehmungen, auch Wortspiele sind hier immer wieder in diesem Text. Dann so die Benennung, Personifikation von einem Teppich als Dackel. Aber auch dieser Blick für immer wiederkehrende Motive, denen da immer wieder auch neue Bedeutungen gegeben werden. Und vieles andere, was du wirklich schon in den ersten 2, 3 Absätzen dieser Geschichte oder jetzt beim Hören in den ersten paar Minuten, was dir auffallen wird, ich bin ganz sicher, wenn du aufmerksam zuhörst. Jetzt, wo du den Inhalt schon kennst, kannst du vielleicht ein bisschen auf den Stil und auf die Bauweise, auch auf das Material dieser Geschichte hören. Dazu würde ich dich sehr gerne einladen und ich danke dir, Susanne, für deine Texte immer wieder, wenn sie kommen. Und die Gefahr ist natürlich immer, wenn wir Geschichten hören, die sehr reichhaltig sind, wo man merkt, diese Autorin ist geübt mit Sprache, dass wir dann unsere eigenen Texte vergleichen und sagen, ja, das ist jetzt nicht so, vielleicht nicht so lang, nicht so ausführlich, nicht so bild- oder wortreich, wortschatzreich. Aber ich hoffe, du hast schon genug Folgen hier im Lebensgeschichtenradio gehört, um zu merken, darum geht es nicht, wenn wir über unser Leben schreiben. Natürlich ist es immer schön, solche Geschichten zu hören und auch andere, kurze, kleine, die lösen auch ganz viel aus, ganz viel, was zwischen den Zeilen steht. Also alles ist wertvoll, alles ist willkommen und ich erneuere hier wieder meinen Aufruf und meine Ermutigung. Ich freue mich wirklich über jede Geschichte, die hier ins Lebensgeschichtenradio kommt. Schick sie mir an podcast@deinlebenalsbuch.at. podcast@dein-leben-buch.at. Ich freue mich sehr. Wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge, deine Barbara. Der Lebensgeschichten-Podcast ist ein Projekt der Lieblingslebensgefühlsmanufaktur von Barbara Pachel-Eberhardt. Ein Ort, an dem online, aber auch in Live-Seminaren Lebensgeschichten erinnert, aufgeschrieben und geteilt werden. Mehr dazu unter www.mein-lieblingsleben.at.